OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hey, hier ist Marvin. Heute spreche ich mit Julian Neuen, CEO von Peaches. Ihr Startup berät Unternehmen darüber, wie sie den weiblichen Lebenszyklus in ihren Strukturen etablieren kann. Von Menstruation über Schwangerschaft bis Menopause, weil der weibliche Körper ein Phänomen ist. Viel Spaß damit. Hi Julia.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Nachdem wir erfolgreich deinen Bus in die Parklücke manövriert haben, kannst du dich gerne einmal vorstellen. Was machst du hier? Was machst du so im Leben? Wer bist du?
Wer bin ich? Das ist wirklich eine schöne Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch. In Momenten der Klarheit bin ich definitiv Mutter von 4 Kindern und bin die Geschäftsführerin von Peaches, genau einem Startup, was derzeit ganz, ganz viel innovative skandinavische Ansätze in die Companies bringt, um Unternehmen frauen- und familienfreundlicher zu machen.
Außerdem habe ich gesehen, du bist nicht nur Mutter und Unternehmerin, du hast auch mal professionell Handball gespielt.
Ja, gut recherchiert. Ich bin Leistungssportlerin und mit Herz, also da muss ich auch sagen, auch jetzt nach wie vor, ich trainiere, obwohl mein Terminplan wirklich voll ist, habe ich mir doch irgendwo ein bisschen Zeit erkämpft, um eine Handball-Mädelsmannschaft wieder zu trainieren, um da noch ein bisschen was weiterzugeben, was ich damals mal ganz gut ausgeführt habe.
Heißt aber auch, im Zuge deiner Trainertätigkeit, du moderierst gerne und machst Leute besser?
Ich zeige Leuten gerne Chancen auf. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel diese ganzen Mädels siehst, die irgendwie in dem typischen Alter zwischen 10 und 13 sind, dann hast du einfach unglaubliches Potenzial. Gleichzeitig eine Riesenverwirrtheit durch Social Media, durch irgendwie Druck, der auch zwischenmenschlich immer da ist, gerade so unter Mädels. Und da hilft so eine Handballmannschaft mit einer vielleicht klaren Trainerin, kann da schon helfen, eine gute Ausrichtung zu finden. Und ich merke einfach, das gibt mir, manchmal frage ich mich, wem es mehr gibt. Also ob es den Mädels mehr gibt oder mir. Manchmal denke ich wirklich, mir gibt es am Ende mehr. Weil es ist ja auch ganz oft die Frage, warum mache ich noch ein Ehrenamt nebenbei? Aber ich muss wirklich sagen, du kriegst es 100-fach raus, auch was meine eigene Potenzialerweiterung oder Entfaltung angeht. Ja. Und das, glaube ich, ist immer das, was so beim Ehrenamt echt unterschätzt wird.
Gehe ich mit. Also ich habe selber auch mal eine Jugendmannschaft trainiert. Ganz tolle Erfahrung, weil erstmal die Perspektiven natürlich, die Kinder noch haben, ist ja auch klar. Du weißt das denn auch als Mutter gehst du ja dann auch, man durchlebt ja dann, hörte ich zumindest, ich habe selber noch keine Kinder, aber man durchlebt ja dann einfach nochmal seine Kindheit. Aber Sport zu treiben dann nochmal mit so jungen Leuten, das ist einfach auch eine tolle Sache.
Ne? Ja, und du hast dieses Gewinnen, dieses Verlieren. Wie kommt man auch tatsächlich, wenn man dreimal verloren hat, wie kommt man aus so einer Krise raus? Also dieses immer wieder Aufstehen, Resilienz. All das, was wir eigentlich auch im gesellschaftlichen Kontext verloren haben, all das bringst du diesen Mädels bei. Und du siehst einfach, wie da ganz, ganz starke Persönlichkeiten entstehen und wie dieser Teamzusammenhalt einfach ganz viel bringt in der Entfaltung von diesen jungen Frauen. Und das ist für mich einfach total toll, das zu begleiten.
Also man muss gewinnen und verlieren? Findest du, das gehört dazu?
Man muss unbedingt verlieren, um gewinnen zu können. Ich glaube, wir würden das eine nicht schätzen können, ohne das andere mehrmals erlebt zu haben. Egal ob beim Sport oder im Job, ich weiß nicht, wie oft ich verloren habe. Ich kann es nicht mehr zählen. Aber Fakt ist, ich würde nie einen Wettkampf ausschlagen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch verloren haben. Also nehmen wir beispielsweise die Bundesjugendspiele oder irgendwas. Alles wird abgeschafft, weil die Kinder nicht mehr in den Wettkampf gehen sollen. Und da bin ich persönlich natürlich als Leistungssportler, ja, bin ich ein Gegner von, weil ich sage, die Kinder brauchen diesen Wettkampf. Kinder machen das schon im Kindergarten und sagen, ich bin schneller, größer, weiter, weiß ich nicht. Und ich glaube, wir erleben es im Job dann sowieso. Warum wollen wir also irgendwie, warum sollen sie es nicht vorher lernen? Das ist die Welt, in der wir leben. Es ist ein Wettkampf und jedem, also beziehungsweise jemandem was anderes zu erzählen, ist in meinen Augen Quatsch.
Schöner Einstieg, schöner Exkurs schon mal. Wir sind heute aber hier natürlich, um über dein Geschäftsmodell zu sprechen, beziehungsweise ja, ein bisschen übergeordnet. Wir wollen ja die Frage klären, inwiefern wir den fraulichen Lebenszyklus auch in einem Unternehmenskontext besser berücksichtigen, überhaupt berücksichtigen, vielleicht sogar produktiv einbinden. Und ja, da macht ihr bei Peaches, beratet ihr ja schon Unternehmen, auch von einer gewissen Größe. Und ich habe ein Zitat von dir bei LinkedIn gelesen.
Heißes Pflaster da.
Durchaus, aber ich habe schon gesagt, Julia macht das ganz toll. Wer sich das noch nicht angeguckt hat, kann das sich gerne mal zu Gemüte führen. Ja, was gehört denn alles dazu, wenn du sagst, die deutsche Wirtschaft kann es sich nicht länger leisten, junge Mitarbeitende, insbesondere Frauen, zu verlieren?
Ja, das ist ein tolles Zitat, das mag ich sehr gerne. Denn wenn wir einfach wissen, dass der demografische Wandel dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren deutlich weniger Erwerbstätige haben werden, die Boomer gehen, dann wissen wir einfach, dass wir natürlich die jungen Talente, die wir für uns gewinnen, die wir für unsere Companies gewinnen, dass wir die nicht an den typischen weiblichen Fluktuationspunkten verlieren dürfen, wie wir es in der Vergangenheit bisher getan haben und Unternehmen letztendlich diese weiblichen Fluktuationspunkte auch nicht in den Fokus einer Personalstrategie gehoben haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise ganz junge Talente sind angekommen in einem Job und haben sich dann aber letztendlich die Company genau angeschaut und haben geguckt, okay, funktioniert denn das hier? Kann ich hier wirklich nachher eine Familie bekommen und meine Karriere noch weitermachen? Ist es, oder landet man dann hier letztendlich in irgendeinem Teilzeitmodell und verwahrlost dann vor sich hin oder ist man dann letztendlich nur noch auf so einem Abstellgleis geparkt. Und Frauen planen das sehr genau. Und es sind natürlich dann, das ist der erste Moment, wo Frauen eine Company verlassen. Also wenn Unternehmen nicht diesen Weg aufzeigen, diese Prozesse aufzeigen, Role Models zeigen, dass es geht, eben beides zu haben, wenn man es möchte, ist ja auch nicht, ne? Muss ja jeder wissen, wie er es mag. Aber Fakt ist, die allermeisten Frauen machen sich da schon konkret Gedanken und gucken sich natürlich dementsprechend auch vielleicht den nächsten Arbeitgeber aus. Das heißt also, auch im Thema Employer Branding wird das natürlich unglaublich interessant in Zukunft, weil sich einfach noch wahnsinnig wenige Unternehmen hier stark positionieren.
Ja, durchaus. Ich wollte gerade fragen, also wann ist denn der Moment oder welchen Kanal muss ich denn nutzen, um das zu zeigen? Weil eben, wir haben ja dann auch, also Frauen haben ja dann auch keine Zeit zu verlieren, sich erstmal das anzuschauen und dann in die Situation zu kommen und dann halt hinzufallen, weil die Vorgaben halt eben nicht angepasst sind, ne? Also Employer Branding Maßnahmen da sind da der Schlüssel, um schon mal vorher der Öffentlichkeit zu sagen, okay, hier läuft das. Läuft das so?
Genau, ich würde dann empfehlen, dass es tatsächlich auch stimmt. Ansonsten sind die Frauen auch wieder schneller weg als gedacht. Thema, genau, ja. Also das alte Thema, ne? Es bringt, also fake it until you make it, steht dann nicht auf dem Programm ganz weit oben, sondern man muss tatsächlich intern auch die Strukturen verändern, die Prozesse verändern und natürlich letztendlich da, ja, und deswegen gehen wir halt in ganz viele Unternehmen, weil es eben darum geht, eine Female Lifecycle Strategie zu schaffen, die es jeder Frau in jeder Lebensphase ermöglicht, wieder in ihre Potenzialentfaltung zu kommen. Und da ist es total egal, ob wir beispielsweise über ganz junge Frauen reden, die vielleicht hormonelle Themen haben oder Themen Endometriose, Periode, all solche Themen. Es geht aber auch in den Bereich Familienplanung, also das, was wir eben schon angerissen haben, dieses weiterhin in der Karriere bleiben, trotz der Doppelbelastung, dafür geschätzt zu werden und nicht aussortiert sortiert. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich den ganzen Bereich Kind und Karriere, was einfach über eine gewisse Zeitraum, außer sie zählen mit 12 aus, was selten passiert, hat man einfach diese Doppelbelastung und natürlich dann auch später in den Wechseljahren. Also auch da sehen wir halt wahnsinniges Potenzial, was die Firmen was die Unternehmen derzeit noch liegen lassen. Es ändert sich aber gerade. Also ich merke schon, natürlich sehr langsam, wir sind ja in Deutschland nicht die schnellsten, aber es ändert sich was. Also ich merke auch, ich habe jetzt keine große Reichweite, aber ein bisschen, und ich merke natürlich schon, dass die Message, die ich sende, dass die gut ankommt. Sowohl natürlich bei den Frauen, wäre jetzt so schlimm, wenn sie da nicht gut ankommen würde, aber tatsächlich auch bei den Unternehmen, weil sie halt verstehen, okay, das, was die blonde Frau uns da erzählt, bedeutet halt, dass wir dieses ganze Thema weibliche Gesundheit und Vereinbarkeit einfach wirklich in unsere Unternehmensstrategie implementieren müssen. Und wir müssen das etablieren, weil ansonsten haben wir irgendwann keine Frauen mehr, kommen wir auf deine Anfangsfrage, dann bleiben diese jungen Frauen nicht. Und damit verliert man eigentlich wertvolle Talente.
Ja, es ist natürlich auch ein großes Problem. Das haben wir auch in unserem Vortrag rausgestellt auf dem Festival, was den Teilzeitanteil von Frauen angeht, ganz klar. Also bist du fest davon überzeugt, dass das nur daran liegt, dass die Strukturen nicht geschaffen sind, oder ist es einfach auch schwer, das beides unter einen Hut zu kriegen?
Also, ich bin ja jetzt vierfach Mutter, von daher würde ich behaupten, ich darf ein bisschen mitreden.
Ja.
Ich bin aber sehr selbstständig quasi, ne? So, und das macht es mir natürlich viel, viel leichter. Was ich aber gemacht habe, und das würde ich prinzipiell jeder Frau raten, ich habe mir eine Infrastruktur geschaffen, die es mir erlaubt, heute nachmittags mit dir hier sozusagen in Hamburg zu sitzen und aufzunehmen. Also das ist eben genau der Punkt, dass man sozusagen sich selber eine Infrastruktur kreiert mit Leuten, die einen unterstützen. Also ich nenne es immer liebevoll meinen Clan. Mhm. Und es ist auch wirklich wie ein Clan. Also vom Leihopa, der mal bei uns als Gärtner angefangen hat, der mittlerweile morgens die Kinder zur Schule fährt, bis über ein Au-pair, bis meine Eltern, bis über Freundinnen von mir, die mittlerweile auch irgendwie noch so reinkommen und mit den Kids irgendwie was machen, sind wir wirklich wie so ein Clan zusammengewachsen. Und das hilft mir einfach viel, viel freier, manchmal natürlich auch auf gewisse Themen einzugehen. In den Unternehmen, wenn wir da jetzt hineingucken, ist es aber ja nun mal ein ganz anderer Schnack. Das heißt, die Frauen sind da fremdgesteuert. Und wenn natürlich dann letztendlich die Strukturen nicht da sind und letztendlich Karriere in Teilzeit nicht möglich ist, eine gewisse Flexibilität nicht möglich ist, vielleicht alte Denkweisen, sehr patriarchische, hierarchische Verhältnisse etabliert sind, Frauen oben an der Spitze sowieso eher seltener gesehen werden, dann ist das natürlich anders zu bewerten. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann man als Frau noch so sehr wollen, wenn das Unternehmen, und das hat ja nichts mit dem roten Teppich zu tun, das sage ich ja immer, wir Frauen wollen uns ja nicht auf dem Weg nach oben ständig die Füße irgendwie ausruhen und irgendwie in so ein Wellnessbad legen, sondern es geht ja nur darum, wirklich Chancengleichheit herzustellen. Das heißt also wirklich, wir brauchen keinen roten Teppich, sondern wir brauchen einfach nur Strukturen, die es uns erlauben, eben tatsächlich chancengleich immer wieder diese Gaps aufzuholen, die nun mal entstehen zwischen Mann und Frau. Und deswegen sage ich auch gerne auf jeder Bühne und in jedem Podcast, sage ich es immer wieder gerne, Frauen und Männer sind nicht gleich. Wenn das so wäre, könntet ihr auch Kinder bekommen. Könnt ihr aber nicht. So, also deswegen, es gibt viele Punkte, die uns total unterscheiden. Und es ist ja auch gut so. Sonst hätten wir ja untereinander auch nicht so eine Anziehungskraft. Aber das ist halt auch wichtig, dass wir einfach sehen, Frauen brauchen, wenn sie es im Unternehmen wirklich nach ganz oben schaffen wollen und wenn das Unternehmen auch sagt, hey, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen und es bricht zufällig immer dieser ganze Mittelblock weg, dann sind das eben genau die Ansätze, die Unternehmen etablieren müssen, um halt langfristig jetzt auch wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, also man muss einfach den Boden bereiten, das habe ich schon verstanden. Du hast auch gerade natürlich die patriarchalen Strukturen angesprochen, die kann man ja dann nie ignorieren, deswegen sprechen wir drüber. Ich habe mal geschaut, ne? Es ist 47 Jahre her, dass Frauen das Recht bekommen haben, ohne die Einwilligung ihres Mannes arbeiten zu dürfen.
Das stimmt. Ein schöner Film dazu ist übrigens von Anne Burda. Absoluter Filmtipp. Ist, glaube ich, ein Zweiteiler.
Ja.
Lieb ich den Film.
Ich glaube, so, das habe ich schon mal von dir gehört in einem anderen Podcast sogar. Anna,
ja,
oder?
Ist ein super Filmtipp.
Okay, gucke ich mal.
Passt zu dem, zu deiner Zahl, deswegen.
Ja, ja, okay. Ich fand diesen Fact nur so spannend, weil das wirkt ja schon ein bisschen her, aber es ist eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Ne?
Es ist noch nicht so lange her, nee.
Also, klar, du sagst selber, es weicht auf und es werden durchaus Strukturen geschaffen und es wird durchaus der Bedarf gesehen, aber ist das noch zu sehr drin eigentlich in uns oder in dieser Gesellschaft vielmehr, viel besser gesagt?
Ich glaube, wir müssen das aus zwei Dingen betrachten. Einmal müssen wir, glaube ich, noch eine Stufe höher gehen und sagen, okay, was ist denn global los? Mhm. Wenn man sieht, wie wir international gerade noch unterwegs sind, dann wissen wir einfach, wenn Deutschland nicht langsam in die Füße kommt und seine Wirtschaftsleistung steigert und wir nicht länger in dieser Stagnation festhängen, dann werden wir einfach irgendwo das Rennen, dann werden wir abgehängt. So, mhm. Das wäre sehr schade, weil wir sehr viel Potenzial hier in Deutschland haben und das nicht sein muss. Fakt ist aber, dass wir es mit den alten Strukturen so nicht, es wird so nicht reichen. Und das heißt also, der gesellschaftliche Druck ist ja viel, viel höher, als es das beispielsweise noch vor 30 Jahren war. Aber, und da muss man jetzt, das finde ich, muss man auch mal dazu sagen, Merz ist ja der erste Bundeskanzler, ich glaube, seit 28 Jahren, glaube ich,
ja,
der überhaupt Kinder hat.
Oh, das wusste ich nicht.
So, das heißt also, wir fragen uns immer, warum das Thema Familie vielleicht auch so wenig, ich will nicht sagen wenig Raum oder ne, gerade das ganze Thema Kita, alles was da so im Raum steht, warum letztendlich wir Frauen auch deutlich schlechtere Karrierechancen haben, weil es einfach schlechtere Betreuungssituationen gibt etc. pp. Als in anderen Ländern. Jetzt könnte man vielleicht vermuten, dass, wenn natürlich die Spitze des Landes letztendlich keine eigenen Kinder hat, vielleicht nie diese Momente gespürt hat, nie diese Hilflosigkeit gespürt hat, wie es auch ist, wenn man zu Hause sitzt und sagt, okay, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Mir sind die Hände gebunden. Ich kann das Kind ja nicht wegzaubern. Mitnehmen darf man es auch nicht. Homeoffice ist auch schon wieder verboten. Was soll man denn machen? Also das heißt, letztendlich, wenn einem die Möglichkeiten verwehrt werden, zieht man sich zurück, isoliert man sich. Dadurch verliert man den Anschluss. In 3-4 Jahren ist man vielleicht in vielen Berufen nicht mehr gefragt. Zack, ist die Lücke da. Zack, hat man den Anschluss verloren. Und wir haben wichtige Talente verloren. Das alles müssen wir ja bei solchen Fragen mitdenken.
Absolut. Ja, ist natürlich, ich finde es immer wieder charmant, wenn Friedrich Merz da zur Sprache kommt, auch gerade wenn wir über Themen sprechen, die irgendwie ein bisschen den Hauch Feminismus haben und er das, ich fand es witzig, wie letztens sein, wie war denn das? Sein Assistent oder so, irgendein Mann, der sich denn da vor der Presse rechtfertigen musste.
Ich meine, es war sein Pressesprecher.
War das sein Pressesprecher?
Ich weiß, ja, er ist ein bisschen geschwommen.
Ja, ja, genau. Seine erste Antwort war ja, Friedrich Merz hat ja auch eine Frau.
Ja.
Also so viele Probleme könnte er mit Frauen nicht haben. Ich fand das jetzt nicht so einleuchtend.
Also es war zumindest also meine Aussage, ob es jetzt das Ganze besser gemacht hat. Aber ich glaube, er war in dem Moment ein bisschen überrumpelt und wusste, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding. Das erlebe ich ja nun auch. Mhm. Ich glaube, man hat bei diesen Themen als Mann auch wirklich Angst zu antworten. Also weil das ist wirklich, ich sag mal, das ist ein Spiel mit der Klinge. So, durchaus. Also kannst du vielleicht als Mann dann ja auch wieder. So, ich kann das, wenn ich da jetzt als Frau sitze und werde das gefragt, dann kann ich das viel lockerer sagen, ohne dass mir irgendwas krumm genommen wird. Also ich glaube schon, dass auch dieses Thema wieder Diskursfähigkeit in unserem Land, auch das steht ziemlich auf der Kippe. Und auch da, ich glaube, gerade Politiker, die sind dann in so einem Moment wirklich angeschossen und denken, oh Gott, das wird jetzt gleich auf 3 Millionen Sendern ausgespielt. Ja. Das Internet wird nie was vergessen. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendetwas sage, was in irgendeiner Form sozusagen das noch mehr in diese Richtung treibt, dass die CDU nicht frauenfreundlich ist oder so, dann weiß ich auch nicht was. So, ich glaube, das sind Gedanken, die ihm in dem Moment durch den Kopf gegangen sind. Und er versucht hat, das irgendwie charmant wegzumoderieren. Hat nicht ganz geklappt, aber ja, es ist nicht so einfach.
Nee, durchaus. Was wir aber heute machen wollen, ist natürlich ein bisschen tiefer herstellen. Ich glaube, also nicht nur ich, sondern auch die Zuhörenden wären dir sehr dankbar, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, weil klar, also in Summe hast du das schon zusammengefasst, ne? Wir dürfen auch da an gewissen Fluktuationspunkten müssen wir ran, junge Talente nicht verlieren, gerade Frauen. Ich finde es übrigens auch noch einen interessanten Fakt, dass wir jetzt, wo ja irgendwie der demografische Wandel so publik ist seit 2-3 Jahren, als hätte er sich nicht schon länger angebahnt, aber so jetzt langsam kommen die Unternehmen ins Schwitzen, finde ich auch immer wieder witzig, dass wir erst, wenn wir so ein Problem erkennen, auch Potenziale freilegen wollen. Und das ist ja letztlich das, was du machst was dein Ansinnen ist. Aber wie konkret? Wie kann ich das konkret? Nehmen wir mal, du hast ja, hat man ja gelesen im Handelsblatt, IKEA, Hiat, Bain, die berätst du ja alle und dann machst du eine Analyse. Wie sieht diese Analyse aus? Was kriegst du da so Kurioses zu hören? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also vielleicht 2 Wörter, warum brauchen wir so eine Analyse? In der Vergangenheit haben wir ja schon mehrfach versucht, solche Themen rund um Vereinbarkeit oder Female Leadership oder Initiativen rund um Frauen, Diversity, spielen wir ja auch nicht erst seit gestern in den Unternehmen. Also ich hörte davon, dass das schon öfter mal Thema war, dass das aber nicht sehr ernst genommen wird in vielen Unternehmen. Also das ist noch nicht sozusagen auch, dass oftmals zum Beispiel gerade diese Frauenthemen sehr weich gespielt werden. Aber Fakt ist, am Ende bekommt man vielleicht ein paar Snacks und ein paar Impulsbeiträge, aber es hat doch nicht geholfen, strukturell wirklich was zu verändern. So, das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wie funktionieren denn C-Levels, Aufsichtsräte, wie funktionieren Vorstände? Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das ziemlich gut über Zahlen, Daten, Fakten funktioniert. So, also habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich eben genau wie es andere Analysen gibt, brauchen wir eine Analyse, die dir eben genau das aufzeigt. Das ist diese Female Readiness Analyse, was wir mit vielen Unternehmen machen. Was machen wir da genau? Wir schnappen uns ungefähr, je nach Größe des Unternehmens, circa 10% der weiblichen Mitarbeitenden aus allen Altersstrukturen und auch Hierarchiestrukturen. Dann dazu noch diverse männliche Führungskräfte, um auch deren Blick auf das Thema zu bekommen. Und dann gehen wir sozusagen eine Stunde in ein Interview mit den Leuten. Und dann wissen wir danach, weil das musst du dir vorstellen, das sind so Gespräche, wie wir beide jetzt führen. So,
ja,
ne?
Okay.
Also, und dann erzählt man sich eigentlich alles. Das heißt also, wir durchlaufen eigentlich einmal alle Lebensphasen. Danach weiß ich genau, wer hat einen Kinderwunsch, wie viele Fehlgeburten gab es, was ist zu Hause los, was ist nicht zu Hause los, wer hat Endo, wer hat also Endometriose, wer ist in den Wechseljahren. Also ich weiß alles über die Frauen. Positiv. Und auch negative Dinge natürlich.
Gespräch,
ne? Genau,
auch,
super, ja. Intimes Gespräch. Also du hast Momente, wo du zusammen lachst, wo du zusammen weinst. Also okay, das ist wirklich, krass. Wir hatten da schon die krassesten Momente und ganz tiefe Momente auch. Und es ist aber auch, die Frauen sagen, also wir hatten noch nie, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, es wurde noch nie ein Gespräch abgebrochen. Es wurde noch nie eine Frage nicht beantwortet, sondern die Frauen sind dankbar, dass wir kommen und dass wir letztendlich durch, natürlich am Ende durch die Anonymisierung, hat ja auch keiner irgendwas Negatives zu erwarten. So, darüber hinaus, dass wir uns die Lebensphasen angucken, schauen wir aber auch auf Bereiche wie die Unternehmenskultur, Arbeitsgestaltung, Karriereentwicklungsmaßnahmen oder überhaupt, ne, funktionieren die Teilzeitmodelle, wo sind die Hürden, wer ist die Hürde? Also wir wissen danach wirklich alles und auch Namen. Was aber dazu führt, und darum geht es ja, ne, dass man einfach guckt, okay, welche Initiativen funktionieren in einem Unternehmen? Was funktioniert vielleicht auch gar nicht? Was kann weg? Und dann sozusagen schnappen wir uns diese Interviews, ziehen uns noch diverse HR-Daten, wenn vorhanden, bezüglich wann sind welche Exits, also wann sind die Frauen rausgegangen, gibt es Lateral Hiring, also ne, dass sozusagen Frauen ab einem gewissen Level immer zugeheiert werden. Also wir gucken uns wirklich da auch in der Tiefe tatsächlich diese HR-Daten an. Und dann, wie gesagt, packen wir noch einen demografischen Wandel und Benchmarks obendrauf und et voilà, fertig ist unsere Analyse und zeigt dann sehr klar auf, mit einer sehr starken Gewichtung, bei welcher sozusagen, wo sie jetzt ansetzen müssten, was so zum Beispiel dann die 4 Top-Maßnahmen sind, was aber dann auch letztendlich die richtige Reise wäre, um eben jetzt die Potenziale gerade eben bezüglich seiner individuellen Zielgruppe, ne, zum Beispiel, also nur mal als Beispiel, OMR ist ja ein junger Laden. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den öffentlichen Dienst gucke, da ist das Durchschnittsalter dann deutlich höher. Das heißt also, da habe ich natürlich ganz andere Themen, die da auf einmal bespielt werden müssen. Dementsprechend, und du hast natürlich auch andere Konkurrenz, dementsprechend fällt die Analyse komplett anders aus. Aber wir erarbeiten mit der Analyse eigentlich den Boden für eine ganz individuelle Female Lifecycle Strategie. Und das ist eigentlich das ist das Wertvollste, was Unternehmen gerade machen können, weil es A, letztendlich sorgt es dafür, dass du Retention wirklich auf ein anderes Level hebst, weil die Frauen fühlen sich gesehen, die denken, wow, mein Unternehmen, also diese Kulturveränderung, die beginnt in dem Moment, wo wir mit den Leuten sprechen. Und zwar nicht, weil die sagen, die wissen natürlich, dass das Peaches ist, aber weil die wirklich sagen, wow, unser Unternehmen will jetzt an diese Themen ran und, ne, und kümmert sich und dann sind die auch bereit zu reden. Und wer weiß besser, oder ne, wer weiß besser, was zu tun ist, als die eigenen Leute, die es vielleicht oft in den Räumen nicht sagen wollen, weil sie, weil es ihnen dann als Schwäche ausgelegt wird oder weil sie vielleicht auch irgendwas oder weil sie befürchten, irgendjemandem auf die Füße zu treten oder was auch immer. Aber Fakt ist, dadurch, dass wir mit den eigenen Mitarbeitenden sprechen und eben genau diese Infos bekommen, können wir ganz, ganz individuelle Maßnahmen danach auch kreieren. Und vielleicht, du hattest mich ja auch mal gefragt, ob ich ein paar Beispiele nennen darf, was wir dann zum Beispiel machen. Genau, also wir waren jetzt gerade zum Beispiel in einer IT-Beratung und die haben ein großes Thema gehabt beim Thema Wiedereingliederung, dass die Frauen letztendlich A, nicht in der Anzahl wieder zurückkommen aus der Elternzeit, wie sie es sich wünschen. Und aber darüber hinaus auch, dass das Reboarding nicht den gewünschten Effekt erzielt. Das heißt also, dass die Frauen danach nicht mehr so engagiert in ihrer Karriere sind, wie sie es vorher waren. Weil sie durch die Doppelbelastung mit so einem jungen Baby oder mit so einem jungen Kind zu Hause natürlich letztendlich auch einen anderen Fokus haben. Das heißt also, oftmals vielleicht auch Beförderung ausschlagen, weil sie sagen, hey, nee, im Moment ist nicht gerade der richtige Zeitpunkt. Und das waren alles so Punkte. Und wir haben halt auch gesehen, dass das Unternehmen wahnsinnig viel Bindung verloren hat in der Elternzeit. Also in dem Moment, wo sozusagen die Mitarbeiterin auch nicht mehr da ist, haben ja alle Unternehmen das Thema. Und wie schaffst du es eben als Unternehmen genau in diesen drei Phasen, Schwangerschaft, Elternzeit, Reboarding, wie schaffst du es sozusagen da die helfende Hand zu sein, derjenige, der immer unterstützt, derjenige, der die ganze Zeit an der Familie dran ist, im positiven Sinne immer unterstützt, der gleichzeitig die Frau motiviert, ihr zeigt, dass sie in dieser Karriere bitte bleiben soll, der ihr die Wege aufzeigt, der ihr dann aber auch die Karrierecoachings bietet, der das letztendlich aber auch mit ganz vielen emotionalen Momenten verbindet. Und das ist eben der große Trick an unseren Trick hört sich vielleicht ein bisschen nach Zauberei an, aber eigentlich ist es gar keine Zauberei, sondern wir arbeiten letztendlich immer danach, was berührt uns Menschen? Was brauchen wir Menschen, damit wir auch wirklich Karriere machen können und damit wir uns gesehen fühlen in einem Unternehmen? Und wenn du jetzt mal ehrlich, wenn du da Haken hintersetzen kannst als Unternehmen bei einer Frau, dann hast du alles gewonnen. Wir Frauen sind ja super loyal. Also wenn wir mit kleinen Kindern einen Arbeitgeber haben, bei dem alles super ist, dann sind wir ja nicht besonders wechselfreudig. Das haben diverse Zahlen in Studien gezeigt. Also dann sind das die loyalsten Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, sich das auch zu Nutzen zu machen, das lernen viele Unternehmen gerade.
Also sollte ich schon nicht aus den Augen, aus dem Sinn, also die ist jetzt halt irgendwie kurz vor der Entbindung, dann ist natürlich auch erstmal klar, Mutterschutz, Ruhe und so, aber also ich muss schon dann als Arbeitgeber, also das schlägst du vor, dann eine gewisse Nähe beibehalten, um auch halt eben diesen Bezug nicht zu verlieren, dass die Frauen dann auch sagen, okay, mein Arbeitgeber interessiert sich nach wie vor für mich und deswegen bin ich da dann auch loyaler.
Also viele Unternehmen machen das ja mit so ein paar E-Mails oder du wirst dann eingeladen zu gewissen, du hast dann ja schon so ein bisschen, aber zum Beispiel, also was wir jetzt, wir haben zum Beispiel ja eine Deutschlands größte Benefits-Plattform geschaffen für eben Female Health, Vereinbarkeit und solche Themen. Das heißt also, wenn die Frau schwanger ist, dann kann sie sich ab dem Moment eigentlich eine Dauerunterstützung in Form von Online-Kursen, Sprechstunden mit Hebammen, mit Gynäkologen, kann sie über diese Plattform zum Beispiel beziehen. Die ist komplett gebrandet im CI des Unternehmens. Und alleine darüber hast du quasi täglich Kontakt mit deinem Arbeitgeber, der dir quasi immer in den Momenten, wo du zu Hause sitzt und heulst, weil du nicht weißt gerade, wie es jetzt weitergeht mit diesem kleinen Wurm und der dich vielleicht zur Weißglut bringst, dass du in dem Moment immer Hilfe findest und das eigentlich immer über deinen Arbeitgeber, dass du eigentlich alles, was du in dieser Zeit brauchst, um auch nicht leer zu laufen, dass du das alles von deinem Arbeitgeber bekommst, weil wir sehen halt, dass das größte Problem ist ja auch, dass die Frauen oft sehr erschöpft sind, weil eben es mit in dieser Doppelbelastung mit jungen Babys und dann wieder Jobeinstieg, das ist auch anstrengend. So, und umso mehr wir die Frauen entlasten, umso sicherer sie zu Hause sind mit jungen Neugeborenen oder auch mit jungen Babys, umso einfacher fällt dir natürlich auch wieder den Fokus auf den Job zu richten und dementsprechend da auch karriereambitionierter unterwegs zu sein. Und das Nächste, mal unabhängig von den Benefits, ist einfach, dass wir sehen, dass gerade diese Prozesse, die wir erarbeiten, dass du in der Schwangerschaft schon gar nicht sozusagen, ach, jetzt bist du jetzt raus und dann, ne, wir sehen uns irgendwann, sondern dass du da eigentlich schon den Grundstein legst, dass du da schon ganz gezielte Gespräche führst, dass die Frauen eigentlich so motiviert sind und sagen, super, ich kriege jetzt mein Kind und danke für dieses Gespräch. Ich sehe, ihr wollt mich wiederhaben. Und das, ne, das heißt ja nicht, dass man jemandem Druck machen will, aber dieses Aufzeigen, diese Perspektiven aufzeigen, Chancen aufzeigen, dann auch wirklich ein super Reboarding zu gewährleisten. Und mit allem tippitoppi, so dass man sagt, super, das ist hier wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Das sind dann die Schlüssel, wo man zumindest schon mal diesen Fluktuationspunkt und wirklich A, reduzieren kann und B, sind das auch wieder die Themen, das spricht sich rum. Also sowas spricht sich rum.
Ja, gut. Also ist ja auch irgendwie, ich sag mal, das ist für uns ja irgendwo, für uns Männer ja dann auch selbstverständlich so Sicherheit und Perspektive, weil wir halt diesen vermeintlich diesen Cut nicht drin haben. Aber das weicht ja auch zum Glück immer mehr auf. Dass Männer sich Elternzeit nehmen dürfen und das dann auch tun. Mega interessant. Was du aber auch schon angedeutet hast, ist, dass das Thema noch nicht so auf der Agenda ist, wie es sein sollte. Und das liegt ja auch daran, dass es eine gewisse, also es ist hier und da, natürlich die einen Themen mehr als die anderen, tabuisiert wird. Ne? Mhm. Und weil wir damit uns auch schon redaktionell beschäftigt haben mit dem zyklusorientierten Arbeiten, wollte ich das auch nochmal heute hier mit dir ganz kurz auf dieses Thema halt runterbrechen. Wir kommen aber auch noch auf andere Spezialgebiete von dir zu sprechen und habe dafür eine Umfrage von der KKH, also von der Kaufmännischen Krankenkasse mitgebracht, die da herausgefunden hat, dass 85% der Frauen zwischen 14 und 50 den Eindruck haben, dass über das Thema Menstruation wenig oder gar nicht gesprochen wird. Und fast alle sind außerdem der Meinung, dass zu wenig darüber informiert bzw. berichtet wird.
Das stimmt, da gehe ich mit.
Ja, kannst du mir erklären, woran das liegt? Also,
ja, also, ich meine, das ist ja auch ein witziges Thema. Jede Frau hat ihre Menstruation. Trotzdem reden wir nicht drüber. Ist irgendwie komisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Enttabuisieren, das ist auch gar nicht so einfach. Ich meine, wir kommen, glaube ich, jetzt immer mehr dahin. Aber das jetzt auch noch in den Unternehmenskontext zu bringen, das ist für viele dann schon ganz schön wild. Aber wenn wir uns einfach auch da wieder bewusst machen, also zum Beispiel, wir Frauen, also zumindest war es so, als ich mal jung war, war das so, dass du relativ früh hast du die Pille verschrieben bekommen, weil du ein bisschen Akne hattest und dann hat man gesagt, super, Pille rein. Pille rein, Akne raus. Mhm. So. Fand ich damals super. Mir hat aber niemand zum Beispiel, also was das alles mit sich bringt, ne, das hat mir keiner erzählt. So, jetzt könnte man ja denken, das Thema, weiß ich nicht, Zyklus und sowas, das könnte man ja irgendwie in Biologie mal durchnehmen. Dafür gibt es ja Schulen, habe ich mir sagen lassen. Aber auch da wird das Thema ja nur oberflächlich gestriffen. Und es wird am Ende nicht in der Tiefe besprochen. Wenn ich viele Frauen, die bei uns in den Sprechstunden sind, wir haben ja über die Benefits-Plattform haben wir ja regelmäßige oder wöchentliche Sprechstunden mit Gynäkologen und da wählen sich dann die Mitarbeiterinnen aus den oder ne, die wählen sich ein und können dann halt eben die Fragen stellen. Wir haben mittlerweile so viele Frauen, die über regelmäßig starke Periodenschmerzen berichten, die kaum zur Arbeit gehen können, weil die sich so krümmen müssen. Und unsere und dann sagt unsere Gynäkologin auch immer, du, das ist nicht normal. Da müssen wir an viele Themen ran. Da müssen wir mal an der Mikronährstoffhaushalt, da müssen wir mal an, da müssen wir an deine Darmgesundheit, wir müssen an ne, all diese Themen, Mikrobiom, wir müssen an viele Dinge ran, entzündungshemmende Ernährung. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, was kann man alles machen, um deinen Lifestyle zu verändern. Weil am Ende diese Krämpfe, und natürlich hat es auch viel mit Stress auch zu tun und so, also da gibt es viele Einflussfaktoren. Aber Fakt ist, diese Frauen bekommen das erste Mal in ihrem Leben eine gescheite Beratung zum Thema Periode. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, wofür haben wir denn diese ganzen niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen da draußen? Ich kann die, auf der anderen Seite muss ich mich auch wieder schützend davor werfen, die haben keine Zeit, die haben kaum Zeit, die wissen gar nicht mehr letztendlich, wie sie die ganzen Patienten bewältigen sollen. Auch das kann ich verstehen. Aber das ist eben genau der Punkt. Wir sitzen irgendwie fest und auf der einen Seite haben wir nicht genügend Zeit für die Menschen und auf der anderen Seite sitzen aber Menschen mit wirklichen Problemen und wir schmeißen immer nur Ibuprofen und Paracetamol obendrauf und gucken nicht mal wirklich, was wirklich die Wurzel ist. Und ich glaube, das ist ja allgemein in unserer Medizin so veranlagt, dass wir quasi nicht präventiv unbedingt handeln und auch nicht wirklich gucken, wo ist das Übel entstanden? Also wo müssen wir ran? Sondern wir versuchen immer nur mit Symptombekämpfung zu arbeiten. Und das ist das, was wir ja eben ganz anders machen, weil wir eben sehen, dass Frauen, die langfristig in ihrer Hormonbalance sind, die haben dann auch weniger Periodenschmerzen und solche Sachen. Also du kannst da einen großen Einfluss drauf nehmen. Aber ja, es ist gesellschaftlich natürlich nicht unbedingt en vogue, irgendwie zum C-Level zu gehen und zu sagen, wir wollen hier mal mehr Richtung über Periode sprechen. Obwohl das eigentlich total okay wäre, weil es ja irgendwie dann auch sicherlich einen gewissen Frauenanteil gibt und es für die Frauen natürlich total normal ist, dass wir das haben. Und dass das auch das, mal unabhängig davon, dass wir das haben und dass das zu Schmerzen führt oder zu gewissen Ausfällen, du bist in der Zeit auch nicht so leistungsfähig und vor allen Dingen in der Woche davor ganz oft. Also das geht auch gar nicht nur um diese Bumstage sozusagen, wo man wirklich die Periode hat, sondern frag mal, wie viele Frauen davor unter PMS leiden und wirklich davor auch Richtung Stimmungsschwankungen, fühlen sich niedergeschlagen, leicht depressiv oder da gibt es ganz, ganz viele Frauen, die mir immer wieder berichten, die dann sagen, ey Julia, boah, ey, ich krieg jetzt bald meine Tage, mir geht schon wieder so scheiße. Und auch da haben wir natürlich einen wahnsinnigen Bruch in der Leistungsfähigkeit, ne? Oder eine Reduzierung in der Leistungsfähigkeit. Und all das mal als Arbeitgeber zu sehen und zu sagen, okay, verstanden, Problem verstanden. Was müssen wir jetzt tun? Was müssen Hebel sein, damit wir eben unterstützen? Und es können ja auch schon kleine Sachen sein. Also beispielsweise, ich würde jedem Unternehmen raten, sich einfach mal 20 Wärmflaschen zu kaufen. Also bei 20 Mitarbeitern braucht ihr nicht 20 Wärmflaschen, da würden dann 2 reichen. Aber ich sag mal, einfach mal sowas in der Küche in die Schublade zu legen, so dass wenn eine Frau wirklich mal merkt, oh, da kommt gerade jetzt was, dass man sagt, okay, da ist alles für da. Und zumindest dieses, dass man sagt, okay, ne, wir können ja natürlich nicht, vielleicht, ne, können jetzt nicht mehr tun, aber zumindest irgendwie diesen Willen zu zeigen.
Ja, ja, also ich denke auch eben, das würde dann halt Sicherheit geben, dass das mitgedacht wird. Wir haben da nämlich ein Beispiel aufgegriffen, auch in einem Artikel von uns, die Redaktion mit Vergnügen, die sind auch irgendwie da so, hast du vielleicht auch schon mal gehört, ja, auch so Vorreiterin, die Xenia, die war auch jetzt, glaube ich, kürzlich erst beim ZDF und hat so ein bisschen darüber erzählt, wie sie ihren weiblichen Körper kennengelernt hat, wie die Zyklen so, dass sie das verstanden hat, hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, aber sie haben es in den Unternehmenskontext etabliert und der Geschäftsführer Nils Höfert, hat dann auch gesagt, ja, wir wollen es enttabuisieren und die haben diese Moon Days halt eingeführt, ja, zum Beispiel, ne, halt, damit Frauen in den jeweiligen Kommunikationstools halt eben so einen Mond einstellen können, dass alle Bescheid wissen, okay, da ist jetzt halt gerade einfach ein bisschen Low Energy, die hat gerade, weiß ich nicht, hat vielleicht gerade Schmerzen, kann gerade nicht so leistungsfähig sein am Arbeitsplatz. Ich finde alleine, das zu etablieren, finde ich schon ein wahnsinniges Zeichen. Das ist allein schon der Anfang, aber natürlich, um darauf zurückzukommen, was du eingangs gesagt hast. Es ist für manche Unternehmen ist weibliche Gesundheit grundsätzlich schon so fremd, dass wenn wir jetzt anfangen, natürlich schon das Ganze an den Menstruationszyklus anzupacken, da denken sich wahrscheinlich wieder ein paar C-Level-Leute, come on. Also, was wollt ihr noch? Ihr solltet ja auch mal ein bisschen arbeiten. Das ist ja dann halt auch immer die Aussage, die dann fällt. Ne?
Ja, würden sie dann ja auch.
Ja.
Wenn, also ich sage immer, wenn man das beherzigen würde, was ich sage, dann würden die Frauen deutlich besser arbeiten. Also das kommt ja sozusagen alles wieder zurück. Ne? Das war ja schon immer so.
Ja, da hast du natürlich recht. Ja, das ist es halt, dieses... wenn man es jetzt auch nicht nur auf Frauen, sondern generell sagt, lass uns mal ein bisschen humanzentrierter Wirtschaft denken. Da gibt's ja Leute, die sagen, mit Work-Life-Balance können wir den Wohlstand nicht retten. Aber da gehe ich auch nicht unbedingt mit. Zum Thema, Deutschland sei noch ein bisschen hinterher. Das war doch eine These, die du aufgestellt hast, oder?
Ja, die These würde ich auch stehen lassen.
Würdest du stehen? Ja, du kennst ja den Zustand, du warst ja schon in ein paar Unternehmen drin. Wie ist denn eigentlich der Zustand? Also bist du da immer dann rausgegangen und hast gesagt, boah, ey, ist ja noch voll viel zu tun hier? Oder?
Ich glaube, viele Unternehmen sind an den Themen dran und haben aber oftmals vielleicht... noch nicht die Hebel gehabt, die wir jetzt mitbringen. Wie gesagt, ne, mit vielen skandinavischen Ansätzen oder vielleicht auch mit so einer Benefits-Plattform.
Die musst du mir gleich
nochmal ausführen. Ja, das mache ich gleich nochmal. Mhm. Und natürlich bringen wir die Themen ja auch jetzt, also beispielsweise, ich habe gestern einen Führungskräfte-Workshop gehalten bei der DKB für das Thema Wechseljahre, wo es wirklich darum ging, wie können wir als Führungskräfte Frauen in den Wechseljahren unterstützen? Wie muss eine DKB sich da auch ausrichten? Was hat das für einen wirtschaftlichen Impact für die Unternehmen, also für die DKB? Und gleichzeitig, wie können wir da aber auch wirklich eine Schnittstelle sein? Und was müssen Führungskräfte eben auch mitbringen? Und was müssen sie wissen? Und ich glaube... Das war auch ganz intensiv und du hast halt auch gesehen, dass da ein Rieseninteresse ist. Und ich glaube, da müssen wir halt immer mehr hinkommen, dass sozusagen die Unternehmen sich öffnen, weil in dem Moment, wo sie das hören und auch hören, okay, krass, was das für einen Impact auf einfach auch auf den Unternehmenserfolg am Ende hat, spätestens in dem Moment steigt keiner mehr aus.
Ja. Okay. Und du arbeitest jetzt die Strategie aus für DKB?
Also für die DKB haben wir jetzt sozusagen, haben wir jetzt diesen Führungskräfte-Workshop gemacht und wir hatten davor auch bei der DKB einen Impulsbeitrag für die Mitarbeitenden, auch zum Thema Wechseljahre. Das war auch ein super geniales Format. Da bin ich mit unserer Gynäkologin rein und wir haben sozusagen einfach das ganze Thema mal durchgesprochen, welche Phasen gibt es in den Wechseljahren, wie merke ich das, typische Symptome, untypische Symptome, halt all das, ne? wie lange dauert es auch, bis Frauen überhaupt merken, dass sie in den Wechseljahren sind. Also das sind ja alles so Themen, die, wenn man die Zahlen sieht, dann ist es wirklich extrem erschreckend. Und deswegen merkst du auch, dass das Thema, gerade weil wir hier auch immer ältere Gesellschaft werden, merkst du einfach, dass das Thema immer mehr in den Fokus rückt. Und da war das zum Beispiel so, dass die Frauen, wo man ja gedacht hätte, boah, mal gucken, ob die Fragen stellen in so einem Workshop, ne, irgendwie in so einem digitalen Rahmen, wo 1000 Kolleginnen dann da gefühlt noch mitsitzen, wir hatten den Chat voll. Also die Gynäkologin konnte noch eine Woche später die Fragen beantworten. Weil es wurde sich geöffnet, es wurde darüber gesprochen und das war überhaupt kein Tabuthema. Und es hat halt auch gezeigt, wie sehr, und sie haben auch direkt gefragt, machen wir nochmal was zu dem Thema und sowas. Und da sieht man einfach, dass für uns Frauen ist es ja ganz normal. Wir freuen uns halt einfach, dass es jetzt langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt und damit eben auch in den Unternehmen.
Titelstory im Spiegel, finde ich auch ganz toll, dass sowas so ein Aufschlag kriegt. Habe auch gesehen, aktuelle Zahl, 6 Millionen Frauen sind ja aktuell von den Wechseljahren betroffen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema und auch viele reduzieren ihre Arbeitszeit oder schlagen eben Beförderungen aus, weil sie halt Angst davor haben, dass es denn alles zu viel wird unter den Bedingungen der Beschwerden, Schlafstörungen etc. Ne?
Ja, und das sind die Frauen, die wir brauchen. Das sind die weiblichen Führungskräfte. Das sind die Frauen, die Wissen an Teams weitergeben können. Das sind ja auch, also man muss ja auch sagen, Frauen in den Wechseljahren und auch da interessant, die starken Beschwerden, über die wir alle sprechen, die sind eigentlich in der Phase vor der Menopause. Es gibt ja 4 Phasen sozusagen und das ist eigentlich in der Phase davor. Das heißt also, das betrifft ja Frauen, die wirklich, ich sag mal, zwischen Mitte 40 und Mitte 50 sind. Das sind Frauen, die stehen heute mitten im Leben. Das sind ja keine alten Frauen. Also man ist ja nicht alt. Das ist eben genau der Punkt, dass einfach nur natürlich das biologische Ende der Fruchtbarkeit sich nähert. Aber, und das sehen wir auch immer stärker, und das ist auch eine Beobachtung, die ich selber immer wieder gemacht habe, die Frauen sind nach den Wechseljahren unglaublich stark. Also die wissen genau, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und die können wirklich, also das ist auch, es ist unglaublich schade, diese Frauen in der Zeit zu verlieren und eben nicht zu unterstützen, weil eben danach, also spätestens wenn das wieder vorbei ist, und es fällt ja auch nicht bei jeder Frau super stark aus, auch die Intensität ist ja, variiert ja total. Es ist ja nicht jede Frau von ganz, ganz starken Symptomen betroffen. Aber wenn wir darauf schauen, dass die Frauen ungefähr 10 bis 15 Jahre lang betroffen sind mit dieser Umstellung, und wir viele Symptome lindern können, einfach weil sie besser aufgeklärt werden. Auch das Thema Hormonersatztherapie, sprecht das mal an. Das wissen die meisten Frauen selbst, die in den Wechseljahren sind, gar nicht, dass es das gibt. Das heißt also auch da, ne? Und gleichzeitig haben aber 98% der Frauen wirklich Symptome. Also ob sie jetzt stark oder schwach sind, aber sie haben Symptome. Das heißt also, es betrifft alle. Und das alles, glaube ich, du siehst, ich habe einen großen Cocktail, den wir da irgendwie zusammenschütteln. Aber das ist auch genau das, was es ausmacht. Und was eben genau eben zeigt, das ist der Lifecycle. Das ist der Female Lifecycle. Das ist nicht nur die eine Phase, es ist nicht nur die Familienplanungsphase, es ist eventuell noch der unerfüllte Kinderwunsch davor, es sind noch Fehlgeburten, es ist vielleicht das Thema Periode davor, vielleicht nach dem Thema Wechseljahre ist es dann noch die Pflege der Eltern. Also wir haben hier wirklich einen Brocken oder ein Brett zu bohren, wie man auch so schön sagt. Und das müssen die Unternehmen halt verstehen, dass durch diese Female Lifecycle Strategie du eben genau da ansetzt, wo du eben sonst die Frauen verlieren würdest.
Ja, schönes Schlusswort. Und es dürstet natürlich auch beiden Geschlechtern nach Aufklärung, einfach schlicht und ergreifend, weil das, egal in welcher Folge, das wird immer die Conclusio sein, wenn die Leute aufgeklärt sind, wenn Bildung in dem Bereich eben existiert, dann ja, wird der Umgang mit den Themen auch einfach viel sensibler. Ne? Und deswegen. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen, liebe Julia. Ich danke dir für den Einblick, für den intimen Einblick in deine Arbeit und ich freue mich schon, das mit Caro so zu sezieren. Schönen Tag und viel Erfolg noch. Mach's gut.